herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ich komme jetzt zu Frankl zurück und zu meinen persönlichen Überlegungen. Bei mir war das so, dass ich in der Oberstufe des Gymnasiums und auch noch in den ersten Jahren als Student vor allen Dingen von der Frage nach dem Sinn des Lebens umgetrieben war. Ich habe mich gefragt, ich habe sozusagen nach Frankl die falsche Frage gehabt. Ich habe also die Frage gehabt, was ist der Sinn des Lebens? War dann auch inspiriert durch Camus, der den Mythos von Sisyphus damit beginnt, der sagt, das ist die eigentlich entscheidende Frage. Lohnt sich das Leben oder nicht? Als bevor man erklärt, ob man in 9 oder 12 Dimensionen lebt, muss man erstmal klären, lohnt das Leben überhaupt oder lohnt es nicht? Das ist die Frage, das fand ich auch, war ein begeisterter Leser von Camus. Der Schluss, das ist der Mythos des Sisyphus, den fand ich ein bisschen überraschend. Er schildert ja das Leben des Menschen, der den Stein hochrollt, wenn er oben angekommen ist, rollt er wieder runter. Und da schreibt auch Camus allen Ernstes im letzten Satz, wir müssen Sisyphus für einen glücklichen Menschen halten. Das hat mir nie eingeleuchtet. Ich dachte immer, wir müssen für einen Menschen mit einem kurzen Gedächtnis halten. Viktor Frankl hat der auch durchaus sich mit Existenzialismus beschäftigt hat, aber er hat seine Lebensaufgabe auch darin gesehen, den Nihilismus zu bekämpfen, auch den er bei Camus und Sartre fand. Er hat dann über Camus dann gesagt, nach Camus ist der Mensch ein adeliges Wesen, ein von und zu, von nichts zu nichts. Und das war eben, wie Frankl sagt, zu wenig. Der Mensch ist mehr. Er transzendiert über sich hinaus. Und das zeigt ja, dass er liebesfähig ist, dass er sich für andere etwas tun. Da ist eine Transzendenz über den Menschen, dass er sich Aufgaben widmen kann, dass er sich Personen widmen kann. Das zeigt, dass der Mensch mehr ist. Das war für mich die große Frage, wie ist das mit dem Sinn des Lebens? Ich habe Frankl erst kennengelernt, als ich schon Christ war, glaube ich im ersten Jahr meines Reisedienstes. Hätte mir Frankl geholfen, wenn ich ihn früher gelesen hätte? Da möchte ich klipp und klar sagen, nein. Weil nämlich meine entscheidende Frage bei der Frage nach dem Sinn des Lebens war tatsächlich die Frage des Todes. Ich war hier angesprochen von einem Text Dostojewskis, der in einer Ich-Form einen ganz kurzen, ziemlich heftigen Text geschrieben hat mit den Worten, wozu sollte ich Häuser bauen, Familie gründen, mich engagieren, für andere was Gutes tun? Und dann sagt er, diese Frage kann mir natürlich niemand beantworten. Die meisten sagen, ja, damit es dir gut geht. Du liebe Zeit, schreibt Dostojewski, ja, wenn ich eine Kuh oder eine Blume wäre, da würde ich sagen, prima, es geht mir gut. Aber ich bin mehr, ich habe eine Sehnsucht, dass mehr Leben mehr sein müsste, als nur, dass es mir gut geht. Und warum soll ich für andere Leute was tun, die in ein paar Jahren genauso null und nichts sind wie ich selbst? Das ist alles nur Augenwischerei. Ein ziemlich heftiges Statement von Dostojewski. Das hat mich damals angesprochen und das hat letztlich wiedergegeben, was ich selber gedacht habe. Und das ist ja der Punkt, den Frankl ausklammert. Er sagt, diese Rolle, also dass man denkt, man lebt vor einer anderen Person, Freund oder Partner, oder man lebt vor Gott, da schreibt Frankl, der religiöse Mensch kann damit nur leichter leben. Also er sagt, ich lebe vor Gott, ich führe mein Leben vor Gott. Und das war, und würden Spemann und Louis sagen, das ist natürlich auch richtig so, denn wir führen unser Leben wirklich vor Gott. Aber das war mir damals nicht möglich. Aber mir war die Frage möglich, was ist mit dem Tod? Und deshalb war ich auch so angesprochen, als ich da sozusagen im Gymnasium mit der Frage nach der Auferstehung konfrontiert wurde. Das war meiner Meinung nach sozusagen das fehlende Stück, oder überhaupt das Stück, was ich brauchte, um einen Sinn im Leben zu erkennen. Also mir wäre das, ich hätte, glaube ich, wenn ich Frankl gelesen hätte, ich gelesen, ja, ist klar, so wie Dostojewski das beschreibt, innerweltlich, entscheidende Frage nach dem Tod, und was mir verhandelt, wird alles nicht berührt. Oder Camus, das wird alles nicht verhandelt. Mich hat aber diese Frage besonders beschäftigt. Und das hat mich diese Frage nach der Auferstehung, nach der Überwindung des Todes, auch dazu gebracht, mich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen und selber Christ zu werden. Denn da war die Frage gelöst, die mich am meisten beschäftigt hat. Die Frage, lohnt sich das Leben, wenn mit dem Tode alles aus ist? Und dann die Antwort zu bekommen, es ist mit dem Tode nicht alles aus. Du hast eine höhere Bestimmung als nur in diesem Leben. Es gibt eine höhere Bestimmung. Gott, der dich geschaffen hat, und zwar ganz individuell, der möchte, dass du mit ihm zusammen bist in seinem Reich. Der Himmel ist sozusagen die Antwort Gottes. In seinem Buch über den Schmerz sagt Lewis, ja, dann denken die Leute, es sei Wunschdenken. Also sozusagen, die hier zu kurz gekommen sind, hoffen auf die Kuchen im Himmel. Da sagt Lewis, also entweder stimmt's oder stimmt's nicht. Man muss ja auch sagen, dass das Wunschdenken-Argument ein ambivalentes Argument ist. Man kann sowohl wünschen, dass es einen Gott gibt, man kann auch wünschen, dass es keinen Gott gibt. Und der Wunsch, der Gedanke des Wunschdenkens, den viele Leute von Marx bis Freud gerade so begeistert hat, ist sozusagen überhaupt nicht aussagekräftig. Also stellen wir uns mal vor, ich glaube, dass es keinen Gott gibt, dann kann ich mir die Frage stellen, wie kommt es eigentlich, dass Milliarden von Menschen an Gott glauben? Dann ist eine mögliche Begründung Wunschdenken. Oder sagen wir vielleicht auch besser eine mögliche Erklärung. Ist das wirklich eine Begründung? Denn ich kann es auch umdrehen. Nehmen wir an, ich glaube an Gott, dann kann ich mir die Frage stellen, wenn es einen Gott gibt, wie kann es sein, dass in Europa, Nordamerika zunehmend immer mehr Menschen nicht glauben, dass es einen Gott gibt? Mögliche Antwort? Wunschdenken. Der Wunsch nach der sturmfreien Bude. Ich möchte nicht, dass nochmal einer mein Leben also hier verhandelt. Kurt Marti, dieser Schweizer Dichter, hat mal geschrieben, das könnte den Leuten so passen, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Nee, nee, so geht's nicht. Also, es kommt alles nochmal zur Sprache. Also, so nicht. Also, so nicht. So einfach nicht. Also, das Wunschdenken argumentiert, führt nicht weiter. Das führt einfach nicht weiter. Holm Tetens, ein Philosoph, der vor kurzem vom Atheismus zum Theismus übergewechselt ist, hat geschrieben, er finde es sowieso lustig, dass eine Weltanschauung, die prinzipiell nicht verifizierbar ist, nämlich der Atheismus, einer anderen Weltanschauung, die prinzipiell verifizierbar ist, nämlich den Theismus, Wunschdenken vorwirft. Das finde ich schon sehr originell, philosophisch. Denn der Atheismus kann nie verifiziert werden. Also nehmen wir an, ich würde gleich sein, wenn ein Atheisten sterben, dann ist es ja nicht so, dass in der jenseitigen Welt der Atheist mir zuwinkt und sagt, siehst du, ich hatte recht. Wenn er noch winken kann, hat er wahrscheinlich nicht recht gehabt. Jenseitsvertröstung, das ist ja das andere große Argument gegen diesen Glauben, dass der Mensch bestimmt ist zum Himmel, zur Gemeinschaft mit Gott. Dass man sagt, ja, die Leute, die glauben, es gibt eine Auferstehung der Toten, setzen sich nicht genug ein. Das Gegenteil ist richtig. Das ist ja schon in der Antike so gewesen, gibt es einen berühmten Brief von dem Kaiser Julian, der sagt, dass der doch mal den Weg des Christentums nach Konstantin zurückdrehen wollte. Von dem ist ein Brief erhalten an römische Priester, wo er sagt, dass so viele Leute jetzt Christen sind, liegt ausschließlich daran, dass die Christen sich um die Armen, Alten, Kranken und Schwachen kümmern. Wenn wir unsere Leute das auch täten, und die tun das ja sogar für uns und nicht nur für eigene Leute, dann kämen die Leute wieder zurück. Das ist ein hohes Lob für die Christen. Und zwar gerade, weil sie nämlich von der Unsterblichkeit der Menschen ausgegangen sind. Deshalb haben sie sich für die Menschen eingesetzt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Sie sind davon ausgegangen, jeder Mensch ist ein Kandidat des Lebens und nicht des Todes. Deshalb lohnt sich der Einsatz für andere aus Glaube, Liebe und Hoffnung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Aufhebung des Leidens in der neuen Welt Gottes nicht dazu führt, dass wir uns hier nicht darum kümmern und bemühen, dass Leid vermindert oder verhindert wird. Das ist also zentral. Lewis endet übrigens seine Predigt über Gewicht der Herrlichkeit. Man könnte jetzt vielleicht zu viel darüber nachdenken, was für welche Herrlichkeit wir berufen sind. Aber wir müssen uns klar machen, erst kommt das Kreuz und dann die Krone. Wir leben in dieser Welt des Leidens und wir sind Nachfolger Jesu Christi. Erst kommt das Kreuz und dann die Krone. Das ist unser Leben, Nachfolge Jesu Christi. Nach dem Tode seiner Frau hat Lewis geschrieben, durch den Tod meiner Frau ist kein neues praktisches Problem entstanden. Die Gebote kenne ich, die habe ich vorher auch gekannt. Gott lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist bestehen geblieben. Also meine Handlungsanweisung ist weiter da. Daran hat das jetzt nichts geändert. Und dann hat er den interessanten Gedanken, ganz am Schluss bei dem Stück Gewicht der Herrlichkeit, sagt er, wenn wir uns das klar machen, dass alle Menschen, so wie ich selber, zur Ewigkeit bestimmt sind, heißt das, wir begegnen nie gewöhnlichen Menschen. Alle Menschen, die wir begegnen, das sind Leute, auch der Langweiligste, sagt Lewis, den wir nicht so gerne begegnen, aber das sind alles Menschen, die sind von Gott für die Ewigkeit bestimmt. Und wenn wir uns einmal wieder treffen, werden wir uns als solche wiedersehen, denen alles vergeben ist, auch das, was sie einander angetan haben. Und daher könnten wir heute schon beginnen, uns als solche zu sehen im Licht dieser Ewigkeit. Also das hat mir damals geholfen, dass ich Christ geworden bin, dass also die Sinnfrage nicht endet an der Todesfrage, sondern dass es weitergeht und dass wir eine Hoffnung haben darüber hinaus. Und deshalb liebe ich es auch, ab und zu mal über das Wort nachzudenken in 1. Petrus 1,3. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Diese Verbindung finde ich ganz hervorragend. Ist für mich grundlegend für mein Leben. Wenn das jetzt hier eine Predigt wäre, würde ich jetzt Amen sagen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jürgen. Das ist aber keine Predigt, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, anders als bei Predigten. Und da kommt auch schon die erste. Wir legen gleich los.
Gestern Abend, Jürgen, hat der Alexander schon darauf hingewiesen, dass du persönlich schon schweres Leid erfahren hast durch den schweren Unfall, Tod deiner ersten Frau und Kind. Gab es für dich mal, ich frage mal so persönlich, diese Sinnfrage danach, oder ist das ein Sinn gewesen, oder wie hast du das gelöst, was da jetzt erlebt wurde von dir? Die Frage wollte ich dir stellen.
Ja, also, die Sinnfrage hat sich für mich nicht gestellt danach. Auch bin auch nicht danach irgendwie bitter geworden. Das hat verschiedene Gründe. Also zunächst mal kann man sagen, das ist ein ganz äußerlicher Grund. Ich war ja selber auch auf mehr oder weniger Leben und Tod zunächst mal auch verletzt und lag im Krankenhaus und wurde da operiert. Und wenn man da im Krankenhaus liegt und dann permanent einer kommt, der einem entweder Blut misst, Blutdruck misst oder einem eine Spritze gibt, ist man ja auch ganz schön abgelenkt. Da muss man nicht über andere Dinge nachdenken. Man hat sozusagen seinen geregelten Tagesablauf. Inhaltlich hat mich das auch, gab es Hilfen, manche die von Ihnen haben ja mein Referat zum Thema Leid schon gehört, aber für den einen, der es noch nicht gehört hat, werde ich es jetzt dann doch nochmal wiederholen, waren für mich verschiedene Dinge ganz wichtig. Ganz kurzfristig war für mich wichtig, dass ich mir damals, als ich auf der Beerdigung war, mir das Andachtsbuch habe geben, dieses Losungsbuch geben lassen, wollte mal gucken, was vom Unfalltag bis zur Beerdigung in den Losungen stand. Ich habe mir auch geguckt, was davor und danach war. Aber die Tage vom Unfall bis zur Beerdigung, die haben mich außerordentlich angesprochen. Also da war am Unfalltag, hieß es, die Gabe Gottes in Jesus Christus ist das ewige Leben. Und da war als Liedvers, sterben heißt ans Ziel gelangen. Am nächsten Tag hieß es, mein Los ist mir auf liebliches Land gefallen, aus Psalm 16. Das war das Lieblingswort meiner Frau aus dem Alten Testament. Dann war Hiob, haben wir Gott für das Gute gedankt, sollten wir das Böse nicht auch aus seiner Hand nehmen. Und am nächsten Tag war weder Tod noch Leben, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Also ich sehe die Gnade darin, erstens, dass ich den Gedanken hatte, das zu lesen, und zweitens, dass es bei mir angekommen ist. Also, dass man das liest, das heißt aber nicht, dass es ankommt. Manchmal liest man auch Sachen, die man richtig findet, aber man kann trotzdem emotional in dem Moment nichts damit anfangen. Das hat mir geholfen. Das Zweite, was mir auch geholfen hat, war, bevor wir, das war ja auf dem Rückweg aus der DDR, bevor wir da in die DDR gefahren sind, gemeinsam, da haben wir die Chronicles of Narnia, die ich eben ja lobend erwähnt habe, gelesen auf Englisch. Also erst hat meine Frau das Buch gelesen, mir schon mal gesagt, was drinsteht, damit ich es auch verstehe, und dann habe ich es gelesen. Und das Letzte, was sie gelesen hat, bevor sie in die DDR fuhr, war der 7. Band, The Last Battle. Und danach hat sie zu mir gesagt, wenn man das liest, hat man keine Angst vor dem Tod, sondern freut sich auf die neue Welt Gottes mit Jesus. Das war keine Todesahnung. Also wer das Buch gelesen hat, der kann das nachempfinden. Muss auch nicht eine Weile lesen. Also wenn man den Anfang liest, sagt man so, liebe Zeit, was soll das sein? Wie wird das noch ausgehen? Aber wenn man einen Schluss gelesen hat, die letzten 2-3 Kapitel, dann kann man sich das vorstellen. Das hat mir natürlich auch geholfen. Und ich habe mir damals im Krankenhaus dieses Buch vorlesen lassen. Das war damals das einzige der 7 Bücher, das es auf Deutsch gab. Also immerhin, das gab es damals auf Deutsch. Das hat mir geholfen. Mir hat auch geholfen, dass wir vorher schon in unserer Verlobungszeit irgendwie immer mal uns darüber unterhalten haben, dass Ehe auch etwas auf Zeit ist. Dadurch sind wir nicht davon ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Vielleicht sind wir davon ausgegangen, vielleicht komme ich mal von einer meiner Reisen nicht zurück. Aber dass es so ausgeht, dass ich der Einzige bin, der übrig bleibt, das war nicht absehbar. Also die Sinnfrage hat sich für mich eigentlich nicht gestellt von Anfang an. Also auch nicht irgendeine Bitterkeit. Also vielleicht, ich habe eben dieses Zitat von Louis zitiert, also ich will auch jetzt nicht großartig erscheinen, indem ich also Sprüche klopfe, aber es ist so, irgendwie habe ich auch dasselbe Empfinden gehabt, was ich da bei Louis gelesen habe in seinem Buch über die Trauer. Diese Situation des Unfalls hat meine Überzeugung, meinem Wissen von Gott eigentlich nichts Neues hinzugefügt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die an Unfällen sterben. Und natürlich sagt man, warum ich? Aber man könnte natürlich auch die Frage stellen, warum ich nicht? Oder so. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich, wenn man mit solchen Fragen umgehen kann. Es ist tatsächlich so, dass mich das nicht so... Also ich habe... Das hat mich nicht angefochten, oder Sinnfrage. Was ich dann relativ bald, habe ich eine Konsequenz gezogen, nämlich habe dann mir gesagt, ich werde jetzt nicht mehr an meine Familie denken. Also vielleicht habe ich, wenn ich es biblisch überhöhe, habe ich gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Das war auch wichtig für mich. Also ich wollte mich davon lösen. Ich habe eigentlich erst vor wenigen Jahren wieder angefangen, aus verschiedenen Gründen, über die damalige Zeit nachzudenken. Das war für mich auch wichtig. Ich kann mich jetzt damit nicht befassen, ich kann mich nicht mit meiner Vergangenheit befassen. Vielleicht war ich damals tatsächlich auch von Frankl beeinflusst. Das ist die Frage, wie geht es ab morgen weiter? Also das ist das, was wir hier haben. Das ist der Jetztstand. Die Frage ist, wie geht es ab morgen weiter? Und ich weiß viele Möglichkeiten, wie es morgen weitergeht. Spemann schreibt übrigens in diesem Aufsatz Ähnliches und sagt, es gibt eigentlich Sinn nur persönlich und meistens auch nur im kurzen Aufblitzen, so ähnlich wie im Psalm 119, als Fußes Leuchte. Also so großen Sinn nicht. Ich kann auch nicht sagen, dass dieser Unfall einen Sinn gehabt hätte. Wie käme ich dazu? Weiß ich nicht. Also so eine prophetische Begabung habe ich auch nicht, was zu sagen. Ich kann sagen, dass durch den Unfall natürlich mein Leben sich verändert hat und sicher auch Dinge geworden sind, wo man sagt, ja, das war vielleicht auch ganz gut, aber zu sagen, deswegen war der Unfall nötig, wie käme ich dazu? Also kurzer Schlusssatz oder sagen, Rede ist tatsächlich, bin nicht bitter geworden gegen Gott. Durch den Unfall ist nichts in meinem Leben passiert, wo ich sage, ja, das, wenn ich das so gewusst hätte, dass Gott so ist, hätte ich das überhaupt nicht gemacht. Obwohl ich habe auch, sogar vor kurzem hat tatsächlich wieder mal jemand zu mir gesagt, also es ist doch ein Ding, du setzt dich für Gott ein, fährst undercover in der DDR, ist ja auch eine gewisse Gefährdung. Früher war ja schon mal jemand von der DDR anschließend 9 Monate in Einzelhaft, der von der SND rübergefahren ist. Und zum Dank sterben Frau und Kind. Aber das war nie mein Denken. Also das ist nicht mein Denken gewesen, auch heute noch nicht.
Vielen Dank, Jürgen. Gibt es weitere Fragen? Ganz hinten. Also zwei habe ich gesehen, erst in der letzten Reihe, dann in der vorletzten Reihe.
Also mich würde mal interessieren, wie Sie zu Suizid stehen und ob Sie an eine ausgleichende Gerechtigkeit nach dem Tode glauben.
Also zunächst mal denke ich, man muss immer sich die Frage stellen, was ist die eigentliche Linie und gibt es von der Linie Ausnahmen? So würde ich das Thema angehen. Und da würde ich zunächst mal sagen, die eigentliche Linie ist, dass für einen Christen Suizid nicht keine Möglichkeit ist. Würde ich also erstmal als Obersatz den Satz sagen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, weil Gott das Leben geschenkt hat und weil auch die Frage ist, warum Suizid? Also Spemann ist ein ganz starker Gegner immer gewesen der Euthanasie, weil er sagt, das ist sozusagen die Ende der Praxis und das bedeutet, wenn wir uns nicht mehr selber verwirklichen können, wie wir es gerne täten, dann denken wir, das sei ein Ausweg. Frankl, also um meine Heroen, die ich heute zitiert habe, jetzt weiter zu zitieren, hat sein ganzes Leben lang sich gegen Suizid eingesetzt. Das würde ich sagen, ist die eigentliche Linie. Ich kann auch dieser Autonomiegedanke, der jetzt momentan in dieser Frage eine große Rolle spielt, der wird auch von diesen Leuten an sich wird abgelehnt, weil er sagt, worin besteht die Autonomie? Es ist natürlich ein Problem, es kann ein Problem in der eigenen Biografie kommen, dass man ganz von anderen abhängig ist und dass man das nicht will. Ich habe aus Texten von Ulrich Eibach, wir haben ja auch manches auf den Seiten des Instituts da gehabt, gelesen, dass einerseits Leute, wenn sie gesund sind, dann sind sie für autonomes Sterben. Aber wenn sie krank sind, ändert sich die Lage oft. dann sagen sie, naja, jetzt ist eigentlich nicht schlecht, jetzt wo ich weiß, dass ich auch mit anderen, dass andere sich um mich kümmern und dass ich das auch annehmen kann, dieses Leben. Also es kann sich durchaus die Situation im Leben ändern. Ich glaube, dass es viele, die jetzt momentan kein aktuelles Großproblem haben, sozusagen von ihrem Denken her sagen, ja, das ist aber ganz wichtig, ich möchte selber entscheiden und möchte dann sterben. Ich habe aus Schriften von Ulrich Eiber entnommen, dass die Lage sich völlig ändert, wenn man dann in der Situation drin ist. Ich habe gesagt, das ist meiner Meinung nach die Überschrift und das sehe ich auch für mich selber. Wer bin ich, dass ich anderen etwas rate? Also da kann ich nur sagen, das ist meiner Meinung nach die Überschrift, nach der man, soweit es geht, auch leben sollte. Sollte ich mit jemand anders in einem Gespräch sein, dem das zu empfehlen, der in einer schwierigen Lage ist und mich gegen Suizid dann auch aussprechen, dann wäre es natürlich auch wichtig, ob ich demjenigen helfen kann bei diesen Schritten. Also es gibt ja auch Palliativmedizin und Ähnliches. Was ist da möglich? Aber ich halte es immer noch für denkbar, dass es tatsächlich eine Situation gibt, wo man sagt, jetzt geht es nicht mehr. Und da würde ich immer hoffen, dass in meinem Leben die Situation nicht eintrifft und würde aber sagen, ich bin nicht der Richter über andere, die diese Situation so gesehen haben. Also das wäre für mich die Antwort. Also es gibt meiner Meinung nach klare Linie, kein Suizid. Aber wer bin ich, wenn nicht doch etwas eintrifft, vor allen Dingen bei anderen. Da würde ich sagen, das kann ich jetzt nicht so beurteilen.
Ja, nächste Frage. Keine Frage, mehr ein Hinweis und auch ein bisschen heiterer. Mir hat das gut gefallen, das Zitat von Viktor Frankl, es sollte nicht nur eine Freiheitsstatue, sondern eine Verantwortungsstatue geben. Ich habe es gleich gegoogelt, es gibt in Amerika eine Initiative, genau das zu machen. Und zwar ganz aktuell. Der Governor von Utah an der Westküste hat Ende 2023 zugestimmt, einen Platz zu gewährleisten, wo diese Statue gebaut wird und es werden Spenden gesammelt. Also sie brauchen noch 350 Millionen Dollar, aber die Statue sieht ganz gut aus. Es sind so zwei Hände, die ineinander greifen. Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich finde es eine schöne Idee.
Das ist doch eine gute Hoffnungsperspektive, mit der wir jetzt dann zum Mittagessen gehen können. Aber erst nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Jürgen, für dieses tolle Referat mit vielen tollen Zitaten und sehr guten Gedanken, die uns auch ganz praktisch weiterhelfen können.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!